Vorsprung Oberösterreich. Im Gespräch mit Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Es weihnachtet, meine Damen und Herren, und es weihnachtet natürlich heute auch bei uns hier im Podcast Vorsprung Oberösterreich mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Herzlich willkommen, lieber Thomas, freut mich, dass wir wieder zusammensitzen.
Dankeschön, schön, dass wir wieder ins Gespräch kommen.
Und wir begrüßen natürlich ganz herzlich auch unseren heutigen weihnachtlichen Gast, und zwar Abt Bernhard Eckersdorfer, neuer Leiter vom Stift Kremsmünster. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Abt Bernhard, ich darf du sagen, haben wir im Vorhinein schon festgelegt. Also ich würde ganz gerne mal zum Einstieg dich jetzt fragen, Adventszeit, Vorweihnachtszeit, das ist ja eine sehr spezielle Zeit natürlich. Du hast selber mal gesagt, auch die Gebete sind anders in dieser Zeit. Das ist alles viel von der Atmosphäre her ganz anders. Mich würde mal interessieren, wie verbringst du die Vorweihnachtszeit? Welche Rituale hast du, die dich da durchtragen? Wie ist es auch im Stift Kremsmünster? Wie wird diese Vorweihnachtszeit gelebt?
Na, es ist schon eine eigene Atmosphäre, die ich auch erlebe. Die Menschen sind, glaube ich, offener. Und mir geht es selber so, dass ich versuche, ein bisschen runterzukommen. Ich habe da ein Teeritual, das ich oft schon angewandt habe und auch anderen empfehle, dass ich nämlich im Advent einen Tee mir mache und dann nicht wie sonst am Handy was mache, was lese, also jede Zeit ausnütze, sondern wirklich warte, bis ich ab sein kann sozusagen, bis der Tee so kalt ist oder abgekühlt ist, dass ich ihn trinken kann, und dann trinke ich Schluck für Schluck. Mhm. Und das alleine bringt mich ein bisschen runter. Das habe ich meinen Novizen, wie ich Novizenmeister war, auch empfohlen, und die haben gesagt, tatsächlich, dieses kleine Ritual im Advent macht einen Unterschied. Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass wir wirklich auch bewusster leben und reflektieren können. Die schönste Definition, die es gibt über meinen Ordensgründer, den heiligen Benedikt, hat Papst Gregor geschrieben, der hat gesagt, habitavit secum. Er wohnte bei sich selbst. Also er war zu Hause in sich selbst. Und das ist auch für mich als Priester, als Mönch, als Abt nicht selbstverständlich. Das muss ich mir auch selber immer wieder auch erkämpfen.
Schön. Ein Teeritual, Thomas, ich weiß, du bist ja Süßer, hast jetzt auch wahrscheinlich viele Kekse schon genascht. Erstens einmal, was ist dein Lieblingskeksel, würde mich mal interessieren.
Ja, das sind natürlich die Vanillekipferl, okay. Und das mit den Keks ist ja so eine Sache, die sind so verdächtig klein, du denkst dir jedes Mal, da kann eh nichts sein, nur dass das dann dahin geht in Serie, das ist natürlich das Fatale.
Abgesehen von dieser Tradition, Kekse zu essen in der Weihnachtszeit, wie schaut es denn bei dir aus, wenn du Zeit hast? Bist du einer, der dann am Abend, wenn er heimkommt, noch den Adventkranz anzündet?
Also eher am Wochenende. Ich finde das auch schön, weil er Ausdruck ist, Rituale ist schon gefallen, weil er Ausdruck ist von gewissen Beständigkeiten, die zu uns gehören, kann man auch Traditionen sagen oder natürlich auch Überzeugungen. Da steckt ja auch was dahinter, es ist ja nicht nur Schmuck. Und auch wenn wir sagen, die Zeit ist hektisch und man muss noch alles unterbringen und Geschenke besorgen und jeder will noch einen Termin, weil ja das Jahr endet, um Gottes Willen, was wird dann passieren? Wir kennen ja diese Stimmung. Aber trotzdem, glaube ich, ist diese Zeit angetan und ich erlebe das auch. Der Bernhard hat gesagt, die Menschen sind offener. Ich erlebe schon, dass plötzlich die Bereitschaft zu grundsätzlicheren Fragen schon besteht, auch in den Gesprächen und Diskussionen. Vielleicht hat das auch so etwas Weihnachten und das Jahresende, vielleicht bringt das auch mit sich, dass man sich überlegt, warum eigentlich das Ganze und wozu bin ich da, wie werde ich das machen? Und das ist auch für das politische Geschehen gar nicht so schlecht, denn wir haben natürlich viel Tagesaktuelles zu erledigen, aber letztlich ist Gesellschaftsgestaltung ja immer auch auf eine gute, nachhaltige Entwicklung angelegt, und sich da Zeit für Grundsätzlicheres zu nehmen, ist schon gut und wichtig.
Das mit der Gesellschaft werden wir nachher noch ein bisschen eingehen. Mich würde mal trotzdem jetzt grundsätzlich interessieren, welche Kindheitserinnerungen hast du denn an Weihnachten eigentlich?
Ja, eine Fülle von Kindheitserinnerungen. Wir haben, bei uns hat es damals auch noch das Herbergsuchen gegeben, also da ist das Bild von Haushalt zu Haushalt gereicht worden. Der Herbergsuche eine Zeit lang, ein, zwei Tage war es in einem Haushalt, dann hat man es weitergegeben, was auch sehr schön ist. Und meine Eltern haben das mit mir immer schon sehr konsequent auch Advent gefeiert. Und eine Erinnerung, die eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, so erbaulich ist, aber trotzdem wichtig. Wir haben da so ein Heft gehabt, für jeden Adventssonntag waren da Lieder und Gebete drinnen. Und ein Text hat immer geheißen, Und Weihnachten, wenn ich auch einmal nicht mehr dabei bin, wird das noch so und so gefeiert. Und als Kind habe ich mir gedacht, ja, wenn ich einmal nicht mehr dabei bin, was wird das heißen mit meinen Eltern? Und dann kommt plötzlich die Zeit, wo das dann so ist. Und das macht einen, glaube ich, auch bewusst. Ich habe vorher das Wort Hektik verwendet, dass man schon darauf achten sollte, jeden Tag anzunehmen und nicht zu schauen, was bringe ich noch unter und wie geht's noch, weil das rast so dahin. Und vielleicht ist das Ritual, das der Abt vorgeschlagen hat, da gar nicht so schlecht dazu.
Schöne Idee. Welche Erinnerungen hast du an Weihnachten als Kind? Hat dich das auch schon vielleicht fasziniert, schon in eine bestimmte Richtung auch gebracht, geistlicher?
Ja, also das einfach Zusammensein in der Familie und jedes Weihnachtsfest war eigentlich immer gleich. Und das gibt Geborgenheit und Heimat, also Traditionen, die einfach identitätsstiftend sind und das Schöne ist, wir haben da auch nicht gestritten und es ist auch nicht gegangen, wer jetzt was macht, sondern es war wirklich eigentlich harmonisch, also nicht immer, aber zu Weihnachten war irgendwie eine andere Atmosphäre und an das erinnere ich mich ganz bildlich, habe ich das vor mir.
Schön. Du hast ja ein Lehramtsstudium für Religion, Geografie gemacht, du warst lange Zeit in den USA, du warst in Rom, du warst Pressesprecher vom Stift Kremsmünster. Wenn wir bei dem Stichwort Presse, Schlagzeile bleiben, welche Schlagzeile würdest du dem heurigen Weihnachtsfest geben in Zeiten wie diesen?
Das ist natürlich sehr subjektiv, aber für mich ist es Sehnsucht nach Gott. Ich glaube wirklich, dass wir seine Nähe suchen. Und wenn ich da Gott sage, dann ist das der, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum. Das ist für mich als Christ jetzt kein Zufall, sondern da steckt ein liebendes Wesen dahinter. Und Menschwerdung heißt für mich, dass dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, das ganze Universum, sich wirklich um uns kümmert. Papst Benedikt XVI. Hat in einer Adventmeditation so schön gesagt, Gott wurde Mensch, weil er uns mit einem menschlichen Herzen lieben wollte. Ich finde das schön. Also er wollte uns ganz nahe kommen. Und für mich ist das auch heute so. Weihnachten heißt eigentlich, auf diesen Gott zu schauen, der auch mit dem Leid etwas anfängt, indem er sich selber da einlässt. Das Kreuz Christi steht ja dafür. Also das ist nicht nur eine sentimentale Sache, die dann am 25., 26. Dezember wieder vorbei ist, sondern diese Menschwerdung hat ihn selber etwas gekostet, nämlich das Kreuz. Und da wird, glaube ich, Weihnachten ganz realistisch und uns auch ganz nah. Und ich habe das, weil du Rom angesprochen hast, hautnah erlebt, wo ich jetzt Rektor und Professor war an der Benediktiner-Universität Sant'Anselmo. Da hatten wir Studierende aus 90 verschiedenen Ländern, 700 Studierende. Und da habe ich viel miterlebt von Leuten, die in Ländern leben, wo es nicht wie in Österreich sicher ist, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man fair behandelt wird, dass die Polizei kommt, wenn man sie anruft und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch eine Botschaft für Weihnachten, dass wir dessen bewusst werden, was uns auch geschenkt ist. Und das sage ich auch ganz bewusst in der Gegenwart des Landeshauptmannes. Wir leben in einem Land, wenn man andere Länder kennenlernt, wo wir um vieles sehr dankbar sein können und worum uns auch viele beneiden.
Stichwort Weihnachten, Frieden auf Erden, Weihnachtsevangelium. Wo bleibt denn der Frieden auf Erden? Was denkst du dazu? Es ist ja trotzdem, es sind schwierige Zeiten aktuell auf der ganzen Welt.
Genau. Und da sehen wir den Schrei, der nach Gerechtigkeit und nach Frieden sozusagen, ja, sich bemerkbar macht überall. Das ist ja auch in meinem Inneren, das ist ja auch im Zwischenmenschlichen. Da sind wir nie angekommen, aber wir wissen, Gott ist bereits angekommen. Und ich glaube, das ist der gravierende Unterschied vielleicht. Sozusagen, wenn ich das jetzt umdrehe und Weihnachten von Gott her sehe, er selbst ist der Friede. Er steht in dieser Welt nicht aus, aber wir dürfen auf dieser Welt bereits seinen Frieden erleben. Da kann man jetzt sagen, das klingt fromm und bringt nichts. Ich erlebe es als etwas zutiefst Hoffnungsspendendes, dass Gott wirklich bei uns ist und mit uns geht. Und in Gesprächen mit Menschen, die leiden, die einen Todesfall hatten und so weiter, merke ich schon, dass das eine Botschaft ist, die als wahr empfunden wird. Und ich glaube, das merken wir jetzt auch zu Weihnachten. Also ich bin jetzt 54 Jahre alt, als Kind, als Jugendlicher dann und als Theologiestudent habe ich irgendwie geglaubt, das alles wird wahrscheinlich weniger wichtig, weil wir eine Säkularisierung erleben. Ich erlebe das nicht. Diese Fragen, woher wir kommen, wohin wir gehen, was gibt uns Halt, ist heute mindestens so wichtig wie vor 20, 30 und 50 Jahren.
Thomas, was sagst du da dazu? Weil auch eben auch an dich die Frage, ich meine, Zeiten sind schwierig nach wie vor. Wir erleben ständig Schlagzeilen, die einen eigentlich ein bisschen hoffnungslos werden lassen. Wo siehst du da oder was enthält für dich die Weihnachtsbotschaft, die uns jetzt auch als Gesellschaft weiterbringt?
Weihnachten ist natürlich eine immer junge Botschaft, dass es Hoffnung gibt und dass ganz offensichtlich die Welt, wir so angelegt sind, dass es irgendwann gut wird oder dass es gut werden soll, dass das auch unsere Sehnsucht ist, dass auch die Möglichkeit dazu gibt. Und Stichwort Friedensbotschaft. Wir waren ja jetzt mit unserer schönen Tradition des Friedenslichtes wieder unterwegs, dürften es dem neuen Papst Leo überreichen und zuletzt auch im Europaparlament. Und dort liegt es natürlich nahe zu sagen, da passt das Friedenslicht her, denn die große Gründungsidee der Europäischen Union ist ja die Friedenssicherung am europäischen Kontinent, der eigentlich der blutrünstigste immer war bis dahin. Ich habe aber dann dort sehr bewusst auch gesagt, das Friedenslicht ist deswegen ein so gutes Zeichen, weil es ein kleines Zeichen ist und damit auch darauf hinweist, dass es immer bei uns selber anfängt. Indem, ob wir bereit sind, mit anderen zu kooperieren, zusammenzuarbeiten oder ob wir sagen, ah, dem gebe ich jetzt noch auf die Schnelle eine mit oder irgendwie, dass man da in einen Streit kommt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir in einem so friedlichen Land leben, dass wir es aber ja nicht als selbstverständlich oder auf Dauer gegeben hinnehmen, sondern dass wir auch immer wieder dran arbeiten. Und die Grundvoraussetzung, dass wir friedlich und sicher leben, ist der Zusammenhalt. Jetzt muss man das nicht überromantisieren, aber so eine Grundstimmung, dass man am Ende Interesse daran hat, dass alle gut leben können, dass alle zusammenhalten, das ist schon wichtig und ist natürlich auch ein Auftrag ganz besonders an uns in der Politik, dass wir bei allen Gegensätzen, die es auch geben soll, die es geben muss, am Ende immer schauen, dass wir uns nicht ständig nur in den Haaren liegen, sondern dass wir schon immer auch die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen.
Aber siehst du da gerade Lichtblicke in diese Richtung? Weil du hast da ja jetzt viel appelliert in der Vergangenheit auch auf politischer
Ebene. Ja, ich bin immer ein positiver Mensch. Ich sehe immer Lichtblicke. Man muss auch selbstkritisch und ehrlich sein. Man trägt auch manchmal selber dazu bei, dass nicht immer nur Eitel, Freude und Wonne herrscht. Das stimmt schon. Aber Lichtblicke sehe ich schon, weil natürlich, wenn es ein Politiker sagt, dann klingt das ein bisschen nach Eigenwerbung, aber es stimmt einfach, was der Abt Bernhard sagt. Wenn man sich umschaut auf der Welt, es gibt nicht recht viel andere Fleckchen, wo man so gut leben kann wie bei uns. Trotz aller Kritik, trotz allem, was uns auch abgeht. Aber alleine, dass junge Leute bei uns vielfältige Perspektiven haben und auswählen können, was mache ich aus meinem Leben, wo will ich hin, das alleine ist so ein Riesenwert, sein Leben eigenständig gestalten zu können, dass man vielleicht gerade in so einer besinnlichen Zeit wie der jetzigen sich auch einmal drüber freuen kann. Und das trägt dann hoffentlich auch dazu bei, dass es miteinander besser geht.
Du betonst ja im Arbeitsprozess rund ums neue Zukunftsprogramm Vorsprung Oberösterreich auch immer wieder, dass es auf den Grundfesten der christlich-sozialen Werte stehen wird. Aber wenn man sich die Welt jetzt so anschaut, ich meine, sind diese Werte nicht vielleicht sogar schon überholt in dieser sehr schnelllebigen, globalisierten, digitalisierten Turbo-Welt, in der wir gerade leben?
Die Werte, die stehen für mich fest. Die Frage ist nur, wie übersetzen wir sie in die Rahmenbedingungen, die es heute gibt. Also so Grundwerte wie persönliche Freiheit, freie Entscheidung über die Lebensgestaltung, Solidarität, dass die Gemeinschaft da ist oder einspringt, wenn ich selber anstehe, Würde des Menschen. Also das sind ja Grundfesten, die an sich immer gelten. Aber die Frage ist eben, wie übersetze ich die? Was heißt das in einer Welt, die von künstlicher Intelligenz begleitet wird? Was heißt das in einer Welt, wo wir über Grenzen hinweg zusammenleben, wo wir verschiedene Kulturen und auch religiöse Einstellungen in einer Gesellschaft unter einen Hut bringen? Und darum ist mir auch wichtig, dass wir so eine Programmdiskussion oder Überlegung führen, weil man eben das immer auch anwenden muss auf das Heute und schauen muss, wie können wir dann auch politische Entscheidungen danach ausrichten.
Mhm. Darf ich dazu eine Frage stellen? Direkt an den Landeshauptmann, weil es ist ja meistens so die Richtung eigentlich, was erwartet sich die Kirche von, auch Politik. Mhm. Ich glaube, wir sollten das auch umdrehen. Was erwartet sich ein Landeshauptmann, der ja auch da ist für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Was erwartet sich der von der Kirche, von einem Stift wie Kremsmünster?
Wie lange haben wir Zeit? große Erwartungen. Und zwar deswegen, ich habe vorhin bewusst angesprochen, in einer Zeit wie jetzt, knapp vor Jahresende, vor Weihnachten, glaube ich, dass die Leute wieder ein bisschen grundsätzlich über sich selber nachdenken. Und da ist die Erwartung oder die Hoffnung an die Kirche, dass sie da ist, die Leute da begleitet, nicht im Sinne von belehren, sondern einfach als Gesprächspartner. Und ich sage deswegen Erwartung, weil wir, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe, aber weil wir sehen, die klassischen Angebote, die Sonntagsgottesdienste und so weiter sind jetzt nicht mehr überfüllt. Also das heißt, die Erwartungshaltung, wie kann Kirche trotzdem auf Menschen zugehen, Menschen anziehen, ihnen die Angebote darlegen, das, glaube ich, ist wichtig für die Gesellschaft, weil es da ganz, ganz viel gibt, was dann auch mitgegeben werden kann im Sinne von Vermittlung. Und das ist eine Aufgabe oder eine Erwartung in der Gesellschaftsgestaltung. Gesellschaftsgestaltung ist ja nicht nur eine politische Aufgabe, sondern hat ja auch damit zu tun, dass man Menschen ermächtigt, ihnen Mut macht, dass sie sich selber einbringen. Und da hat Kirche und da habt ihr Kirchenvertreter, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber eben heute mehr als vielleicht früher, indem ihr euch auch noch anbieten müsst, weil eben das klassische Wir kommen und schauen dann einmal nicht mehr so der Fall ist, ganz offensichtlich.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Nämlich die französische Bischofskonferenz hat schon von Jahren herausgegeben, ein Dokument proposer la foi, also den Glauben vorschlagen. Es ist ein Angebot. Und ich glaube, da darf man auch nicht zu stark jetzt verbinden oder vergleichen, wie es früher war. Auch die Parteienlandschaft hat sich geändert, die ganze Form des Lebens. Ich glaube, dass Kirche an dem gemessen werden soll, was die Botschaft Christi ist und wie sie das rüberbringt. Das ist schwer immer in Zahlen zu messen und ich glaube, diesen Auftrag auch der Politik sollten wir annehmen. Und da brauchen wir schon immer wieder auch diesen Blick, was heißt das für heute? Also man kann sich nicht verschanzen hinter Dingen, wie es bisher war, sondern man muss echt überlegen, was bedeutet es für heute?
Aber das sieht man eh bei dir ganz gut. Ich habe ein bisschen recherchiert und du hast einen eigenen Instagram-Kanal. Also auch Stichwort junge Leute abholen, anbieten.
Junge Leute haben mich da überzeugt, dass das wichtig ist. Den hatte ich vorher nicht.
Wie geht er da damit so? Weil es ist ja trotzdem
wichtig. Ja, den habe ich erst seitdem ich jetzt ab bin, weil sie gesagt haben, das ist wichtig. Und tatsächlich, ich merke es jetzt, die Schüler unseres Stiftsgymnasiums und andere wissen einfach, was ich mache. Ich glaube, das ist einfach Teil der kirchlichen Verkündigung. Die Kirche war immer vorne dabei und das habe ich zuerst gemeint mit, man darf nicht an früheren Dingen auch zu stark hängen bleiben, sondern wir haben eine Aufgabe und diese Botschaft zählt. Und dass Gewohnheiten nicht so sind wie früher, wo übrigens auch in einem Ort dann ja auch außer Kirche oder auch die gesellschaftlichen Ereignisse automatisch kirchliche Ereignisse waren, dass das heute in einer pluralistischen Gesellschaft anders ist, ist klar. Aber ich merke schon, der Glaube, der hat Zukunft und der zählt heute. Und ich glaube, das ist auch für ein Land wichtig, weil es Stabilität, Sicherheit und Verwurzelung gibt.
Aber das heißt eigentlich auch, eben man muss offen bleiben, man muss quasi neue Möglichkeiten anbieten, wie beispielsweise Instagram. Ja. Und ich meine, gerade auch in Zeiten natürlich, die für die katholische Kirche ja auch schwierig sind, im Zeichen zum Beispiel mit Kirchenaustritten, immer wieder Schlagzeilen, die auftauchen, die vielleicht nicht so schön sind, ist das natürlich eine Möglichkeit, oder? Wie ihr sagt, ihr geht das an.
Und ich glaube, wir sind für die Menschen da. Die Leute sind nicht für die Kirche da, sondern die Kirche ist für die Menschen da. Und der Herr der Kirche ist Gott. Und ich glaube, wir müssen uns an dem immer wieder ausrichten und insofern nahe am Menschen bleiben, aber das heißt wirklich ihre Ängste, Sehnsüchte, ihre Träume wahrnehmen, aber auch konkret sagen, was das bedeuten kann und da auch etwas anzubieten. Und wir versuchen das im Stift Kremsmünster, die österreichische Kirche versucht das. Und so glaube ich, mit uns ist auch in Zukunft zu rechnen. Aber es ist nicht automatisch gegeben, dass wir auf der Höhe der Zeit sind. Da müssen wir uns bemühen. Eine ewig wahre Botschaft, die das Christentum hat, die für mich ewig wahr ist, bedeutet nicht, dass sich die Formen nicht auch wandeln müssen. Und da muss man, glaube ich, einfach mit der Zeit gehen. Und zwar nicht in einem Zeitgeistartigen, sondern in einem, was ist wirklich, was die Menschen bewegt. Und da muss man auch wahrscheinlich dann manchmal Sachen sagen, die nicht gerade im Mainstream sind. Aber die doch die Menschen zum Nachdenken bringen. Und letztlich ist das immer eine, weil du auch den gesellschaftlichen Aspekt angesprochen hast, das ist ganz klar, das ist wichtig, aber letztlich ist es immer auch eine spirituelle Frage. Ja. Und da ist auch eine große Sehnsucht da bei den Menschen und auch eine große Armut manchmal, die wir heute auch teilen. Und weil du die Probleme der Kirche angesprochen hast, sie sind ja auch eine Möglichkeit, dass man sich selber erneuert und fragt, woraus lebst du? Es ist nicht automatisch gegeben. Manchmal sind auch Probleme, die wir haben oder wo Dinge nicht automatisch weitergehen, die Grundlage für eine tiefe Erneuerung und für einen neuen Schwung. Ich glaube, wir sollten wirklich Probleme und Dinge, die nicht laufen, nicht nur sehen als Hindernisse, die überwunden werden müssen, sondern als Chancen, da etwas aufzunehmen und sich zu wandeln. Ich glaube, das gilt für Kirche und Politik gleicherweise.
Ja. Wie siehst du das? Magst du da dazu noch was sagen? Weil es sind ja auch Herausforderungen, die euch als christlich-soziale Partei oder die ÖVP dann ja auch betreffen.
Ja, das trifft es ganz gut. Klar ist, wir leben in einer Zeit, wie wir vorher gesagt haben, schwierig und so. Mhm. Ich glaube, es ist immer schwierig. Also hätten wir unsere Vorgängergenerationen, könnten wir die befragen, die haben sicher auch gesagt, wir haben schwierige Zeiten. Was sicher stimmt, ist, dass der Wandel oder die entsprechenden Fortschrittsmöglichkeiten einfach sehr schnell jetzt stattfinden. Das ist faszinierend. Viele nützen das und sind begeistert davon. Die zweite Seite der Medaille ist aber, dass viele da auch sagen, was passiert da? Und haben dann Sorge und kommen so ein bisschen in eine Abwartehaltung. Und das sehe ich als große Herausforderung, dass wir auf der einen Seite Stabilität und Sicherheit geben, aber zugleich auch diesen Drang nach vorne auch unterstützen. Nicht, weil wir Getriebene wären und weil einfach von Haus aus immer was sein muss, sondern damit wir das gute Leben, das wir haben, den Wohlstand, die Lebensqualität, die wir haben, sichern können. Und das geht eben nur, wenn man sich immer entsprechend weiterentwickelt. Und ich glaube, da sollte man auch wieder viel selbstbewusster sein. Ja, natürlich, wir werden jetzt nicht an der großen Weltkugel alleine drehen. Und Amerika und Asien, alles klar, was dort passiert. Aber wir selber haben auch Stärken. Bei uns passiert auch vieles an Fortschritt. Und das sollte man einfach wieder selbstbewusster für uns nützen. Nicht von ungefähr ist Oberösterreich ein starker Exportstandort. Das heißt ja, übersetzt, das, was hier gemacht wird, ist so gut, dass es auf der Welt eine Rolle spielt, sonst könnte man es nicht exportieren. Und ich glaube, das ist schon einmal ganz gut, sich dessen auch wieder bewusst zu werden. Man muss nicht überheblich werden dadurch, aber ein bisschen selbstbewusster könnte man schon sein da und dort.
Mhm. Ich möchte jetzt schon Richtung Ende des Gesprächs noch einmal auf Weihnachten an sich zurückkommen. Abt Bernhard, du hast einmal gesagt in einem Interview, dass das im Stift Kremsmünster eigentlich gefeiert wird, ein bisschen wie Weihnachten in der Familie. Also es gibt einen Weihnachtsbaum, es gibt ein Weihnachtsessen, es gibt vielleicht sogar Geschenke, glaube ich, habe ich gelesen. Nimm uns ein bisschen mit hinter die Mauern und erzähl uns ein bisschen vom Heiligen Abend in Kremsmünster.
Ja, also wir beginnen eigentlich in der Infirmerie, das heißt, wir besuchen als Klostergemeinschaft die älteren Mitbrüder, die gepflegt werden und so weiter, und dann auch den Klosterfriedhof. Warum? Weil die gehören wesentlich zur Gemeinschaft. Die älteren Mitbrüder, aber auch jene, die vor uns waren, gehören auch irgendwie zur Klostergemeinschaft. In Kremsmünster haben wir 1250 Jahre, jetzt fast schon Tradition. Und da gehören eigentlich alle, die einmal zu dieser Gemeinschaft dazugehört haben. Dann beten wir feiern Vesper in der Stiftskirche, aber dann auch gehen wir in unser Rekreationszimmer, wo wir einen Weihnachtsbaum haben, den die Jüngsten schmücken und wo es auch Geschenke gibt. Also die Mitbrüder haben mir eine Wunschliste geben können, also jeder Mitbruder ein Geschenk, Entschuldigung, also nicht eine Wunschliste, sondern die Wunschliste war dann alle Mitbrüder gemeinsam, also jeder darf sich etwas wünschen und das wird dann werde ich dann auch austeilen. Wir singen Weihnachtslieder, wir sprechen und dann natürlich, weil wir ja auch in vielen Pfarren tätig sind und aushelfen, fahren wir in die zur Mitternachtsmette. Mhm. Aber es findet wirklich in einer schönen Atmosphäre statt. Mhm. Ich möchte dazu aber etwas sagen, das intensivste Weihnachtsfest, weil du mich zuerst schon gefragt hast, wie es in der Familie war und jetzt im Kloster, das habe ich hier erlebt, in Linz, als ich nach meinem Studium, nach der Promotion, habe ich bei den Obdachlosen, bei der Caritas, in der Wärmestube Weihnachten gefeiert. Mhm. Als Zivildiener. Mhm. Und das war fast das eindrucksvollste Weihnachten. Und das sage ich jetzt, weil wir die Armen und die am Rande stehen, glaube ich, nicht vergessen sollten, genau an einem Tag wie diesem. Und die Obdachlosen sind solche. Die sehen, dass für andere in der Vorweihnachtszeit eingekauft wird, für sie nicht. Die sehen, andere bereiten sich vor, haben eine Heimat und ein Heim, wo sie hin können, sie nicht. Das habe ich erlebt und wie da Stille Nacht gesungen wurde. Nicht ganz richtig, aber innerlich. Und wie die erzählt haben von ihrem Weihnachten, als sie noch in der Familie waren und so weiter, das hat mich zutiefst berührt. Und ich sage das jetzt einfach, weil ich glaube, das gehört auch zu Weihnachten, diese Menschen nicht zu vergessen, weil uns das auch etwas sagt über das Christentum. Warum wurde denn Gott Kind? Kein fertiger König in einem Palast in Jerusalem, sondern es beginnt bei diesem Kleinen und dann kommt es auf uns an, was wir daraus machen. Und da ist diese mitmenschliche Dimension, von der Thomas Stelzer zuerst auch gesprochen hat, glaube ich, ganz wichtig.
Schön. Thomas, mich würde natürlich auch bei dir ein Blick hinter die Kulissen interessieren. Ich weiß, dass du den 24. Dezember auch heuer wieder mit der Live-Sendung Licht ins Dunkel starten wirst. Aber wenn dann doch schon langsam Ruhe einkehrt Richtung Heiliger Abend, wie wird denn Weihnachten im Hause Stelzer gefeiert in Wolfern?
Ja, Licht ins Dunkel, das möchte ich aufgreifen. Das ist natürlich mittlerweile eine auch Tradition, eine schöne. Aber ich gehe auch deswegen hin, um anzuerkennen und Respekt zu zeigen, wie viele da mithelfen. Wir reden ja oft, dass unsere Gesellschaft immer quasi egoistischer wird und jeder nur an sich selber denkt. Diese große Aktion zeigt aber, wie viele trotzdem bereit sind zu sagen, da gebe ich was. Weil ich möchte von dem, was ich habe, was spenden, damit anderen, denen es nicht gut geht, auch besser gehen kann. Und ich finde das einfach schön, weil es von Jahr zu Jahr gewaltig ist, was da geleistet wird. Das sollte man wirklich dankbar herausheben. Dann ist es bei uns so, dass wir die Friedhöfe besuchen und dann gibt es bei uns Fondue, weil die ganze Großfamilie zusammenkommt und das ist eine Form des Essens, wo man einfach während des Essens
sprechen
kann. Ja, das variiert immer ein bisschen, aber zwischen 9 und 15, je nachdem.
Es ist ein großes Fondue-Essen.
Es ist ein großes Fondue-Essen, nachdem aber natürlich auch beim Baum Weihnachtsevangelium, die Weihnachtslieder gesungen werden. Und dann suchen wir uns entweder die Mette oder am Christtag die Festtagsmesse aus, wo wir dann hingehen.
Und hast du dann auch ein paar Tage, wo du durchschnaufen kannst rund um Weihnachten? Also ist da dann einmal Ruhe bei dir? Weihnachtsurlaub?
Ja, es ist Ruhe. Ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, aber durch die Segnungen der digitalen Welt ist ja nie ganz Ruhe, weil man halt auch immer wieder entsprechend angefunkt wird. Die Medien, die gibt's ja dann trotzdem auch während der Feiertage, natürlich. Die wollen hin und wieder was wissen und man will sich dann auch nicht verschweigen. Aber es ist im Gegensatz zum Normalbetrieb einfach schon viel, viel mehr Zeit, auch für die Familie, was ja gut und wichtig ist.
Schön, sehr gut. Abschließend, hast du vielleicht einen, weil es ja die letzte Folge auch in diesem Jahr ist, einen Weihnachtswunsch oder Neujahrswunsch für die OberösterreicherInnen?
Ja, ich wünsche all denen, die uns zuhören, zusehen, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und ein gelingendes Jahr 2026, dass es entsprechend den persönlichen Vorstellungen ablaufen möge, auch mit Gesundheit. Und gemeinsam wünsche ich uns, dass wir unsere Gesellschaft, unser Land so gut weitergestalten können. Und grundsätzlich wünsche ich mir, dass es hoffentlich im nächsten Jahr gelingt, in mehr und mehr Ländern auch wieder ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Das, glaube ich, ist der große Wunsch Weihnachtens und der soll hoffentlich auch in vielen Ländern in Erfüllung gehen können.
Abt Bernhard, dein Weihnachtswunsch noch für Oberösterreich, für die Welt, für 2026?
Mir fällt ein, Angelus Silesius, Mensch werde wesentlich. Ich glaube, Weihnachten kann uns wirklich helfen, auf das Wesen zu schauen. Dann ist auch die von dir, Thomas Stelzer, angesprochene Polarisierung, die ich auch wahrnehme, auch in der Kirche. Die geht durch Familien und so weiter, die wird dann, glaube ich, also Polarisierung kann ja was Gutes sein im Sinn von klare Standpunkte zu haben, aber manchmal kann es etwas Zerstörerisches haben. Und da fehlt dann die Dankbarkeit für das, was uns geschenkt ist, aber auch dieses Unwesentliche, dieses Dahindriften. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, was zählt und was führt uns dazu, wesentlich zu werden. Und Weihnachten bedeutet eigentlich, Mensch werde wesentlich. Gott hat es gezeigt, wie es geht.
Schön. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Ich sage vielen Dank, Abt Bernhard, dass du dir Zeit genommen hast für diese schöne Weihnachtsfolge. Vielen Dank, Thomas, an euch beide. Auch von mir frohe Weihnachten und an Sie, liebe Damen und Herren, das war die letzte Folge von Vorsprung Oberösterreich für dieses Jahr und wir hören bzw. sehen uns wieder im neuen Jahr 2026. Alles Gute bis dahin.